Wer A hört, muss auch B hören. Augstein und Blome.
Lieber Kollege Augstein, herzlich willkommen und ich sage gleich dazu, ich habe den Kaffee auf, mir fliegt die Krawatte weg, das Dach geht hoch, wenn ich auf die USA schaue. Was ist nicht alles erzählt worden, wie man das ernst nehmen müsse und Trump, das sei auch eine Botschaft. Und jetzt gucken Sie sich mal an, das Personal, was er in den letzten Tagen berufen hat. Darunter, Elon Musk lasse ich mal außen vor, darunter den neuen Justizminister, der eine einzige Aufgabe hat und sie auch willfährigst rückgratlos erfüllen wird, Matt Gaetz, die Gleichschaltung des Justizministeriums, die Gleichschaltung der Justiz, damit niemand mehr zwischen Donald Trump und seiner persönlichen Vendetta gegen seine politischen Gegner steht. Gute Nacht, Amerika.
Ja, und guten Morgen, Blome. Guten Nachmittag, guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Willkommen zu einer neuen Folge unseres kleinen Podcasts. Mir ist vor allen Dingen aufgefallen, dass die männlichen Mitglieder der neuen Trump-Administration alle ziemlich gut aussehen. Oder zumindest Männer sind, die denken, dass sie gut aussehen und mit Menschen zu tun haben, die sie auch dafür halten. Muss man mal drauf achten. Also die sehen alle so ein bisschen aus wie Clark Kent. So kurze schwarze Haare, kantige Gesichter, irgendwie so gestählte Körper. Und das meine ich jetzt gar nicht nur ironisch und als Witz, sondern es ist irgendwie, glaube ich, ein Zeichen einer politischen Kultur, die sich von unserer, wenn man mal Friedrich Merz anguckt, doch erheblich unterscheidet. Entschuldigung, ich will da jetzt nicht so hämisch sein, aber es ist wirklich sehr, sehr auffallend, weil Trump selber sieht jetzt ja nicht so gut aus, aber er umgibt sich mit gut aussehenden Leuten. Das spielt natürlich in der Fernsehdemokratie Amerika, in der TikTok-Demokratie Amerika eine erhebliche Rolle, wie die Leute aussehen. Deshalb, und das ist jetzt sozusagen meine Überleitung, ich glaube, was wir noch gar nicht so richtig begriffen haben, ist, wie eine moderne Plattform-Demokratie funktioniert. Also Demokratie, die sich im Internet bildet und über das Internet sich vermittelt. Das ist doch erheblich anders als das, was zwei alte weiße Männer wie Sie und ich so kennen.
Augstein, das ist doch, was ich meine. Sie versuchen jetzt ein Phänomen zu rationalisieren, erklärbar zu machen, das offenkundig extraterrestrisch ist. Denn es gibt keinen Weg, die Leute, die da an die Macht gekommen sind, zu erklären bzw. als dauerhaft kompatibel mit einer Demokratie zu analysieren oder zu bezeichnen.
Aber ganz kurz.
Da geht etwas kaputt und wir klügeln noch am Straßenrand herum. Ja, ja, hochinteressant. Oh Mann, das ist aber das Wahre. Müssen wir eine Lehre draus ziehen? Nein, die zerlegen ihre Demokratie, weil Donald Trump wie ein Chinese ist. Demokratie findet er toll, wenn sie ihm nützt. Und wenn sie ihm nicht nützt, dann findet er sie blöd. Und all seine Regeln, all die Regeln der Demokratie findet er dann blöd, wenn sie ihm nicht nutzen. Jetzt nutzen sie ihn einen Moment lang, da findet er sie ganz okay.
Aber, Entschuldigung, da sind wir doch jetzt echt an einem wichtigen Punkt, lieber Kollege Blome. Das ist mir bei Ihnen in der Vergangenheit schon ein paar Mal aufgefallen. Sie finden das, was da passiert, unerträglich oder kaum aushaltbar. Und Ihre Reaktion ist, Sie wollen es von sich abspalten. Sie haben damit nichts zu tun. Man kann es nicht verstehen. Sie wollen es auch nicht verstehen. Sie wollen es sozusagen auch gar nicht akzeptieren als Realität, sondern Sie sagen, das ist extraterrestrisch, die sind alle wahnsinnig, die sind und so weiter und so. Und dadurch, das wird jetzt dann echt ernst. Ich glaube, dass sozusagen Ihre Reaktion typisch ist für die Elitenreaktion der Linksliberalen, obwohl sie gar kein Linker sind, aber so der liberal-linken, keine Ahnung, Eliten in all unseren Ländern, also in Deutschland, in Amerika, ich weiß nicht, in anderen Ländern vielleicht auch, im Angesicht dieses aufkommenden neuen populistischen Phänomens. Und deshalb sind Leute wie Sie auch vollkommen machtlos dagegen. Denn wenn Sie sagen, Sie können und wollen das nicht verstehen, dann können und wollen Sie es auch nicht wirksam bekämpfen. Und dann wird das zu einem echten Problem.
Ich glaube, viel von dem, was Sie sagen, ist richtig. Aber eines ist falsch. Sie sagen, dann wird es zu einem Problem. Und genau der Befund geht in die Irre. Der führt Sie quasi auf die falsche Piste. Es ist bereits ein Problem. Das Problem liegt nicht darin, dass die Demokraten keine Antwort gewusst haben auf Donald Trump. Das Problem liegt darin, dass Donald Trump alle Regeln, die bisher galten, gebrochen hat, die geschriebenen wie die ungeschriebenen, und trotzdem gewonnen hat. Jetzt gibt es zwei Lösungen. Sie legen einen nahe, man muss sich jetzt etwas einfallen lassen auf der anderen Seite, das dem auf Augenhöhe begegnet. Und das heißt nur, auch alle Regeln zu brechen, die ungeschriebenen und die geschriebenen. Und meine Position ist die zweite Variante, die heißt, ich hätte gerne meine Regeln zurück. Und was können wir tun, damit die Regeln wieder gelten?
Ja, spannende Frage. Wie gesagt, ich habe vorhin das Wort Plattformdemokratie benutzt. Diese Internetdemokratie, die da jetzt entstanden ist bereits, funktioniert nach anderen Regeln. Der Mann, der eben seinen Gegner Sleepy Joe nennt und Crazy Kamala, kommt damit durch. Ja, also hat Donald Trump ja seine beiden Kontrahenten tituliert. Das sind sozusagen, das sind ikonische Begriffe.
Er hat sie jeden einzelnen Tag auf das rüdeste und wildeste beschimpft und dabei gelogen, jedes einzelne Mal, wenn er den Mund aufmachte.
Ja, aber der Witz ist, dass in der Plattformdemokratie müssen Wahlen eben nicht wie in der Diktatur manipuliert werden, sondern die Wähler werden durch das Netz manipuliert. Das ist jetzt aber so. Und ich kann wirklich, Entschuldigung, also Ihnen und allen würde ich dringend raten, ja, wenn man mich fragen würde, fangt an, die Regeln dieses Spiels zu lernen, sonst geht ihr einfach unter.
Ja, aber das ist ja der Punkt, auf den ich hinaus will. Wenn Sie sagen, lernt bitte die neuen Regeln dieses Spiels, die Donald Trump dadurch eingeführt hat, indem er alle alten gebrochen hat, dann reden Sie ja quasi Variante 1, wie eben erwähnt, einem Kandidaten auf der anderen Seite das Wort, der letztlich genauso vorgeht, der halt auch lügt und dem es auch scheißegal ist, ob er seine Gegenüber hemmungslos beschimpft oder rassistisch überfährt, auf Minderheiten herumtrampelt, nur weil er in der Mehrheit ist oder sich in der Mehrheit glaubt. Also all das tut, was wir an Donald Trump, wie ich finde, aus demokratischen Gründen, nach demokratischen Gesichtspunkten, für eigentlich inakzeptabel halten, obwohl er demokratisch gewählt worden ist. Ich glaube, nur dann haben sie die Demokratie bereits kaputt gemacht. Also wenn jetzt der Nächste auf der anderen Seite sich so verhält wie Donald Trump bei den Republikanern, dann ist die Demokratie in Amerika endgültig kaputt, wenn er nicht es in den 4 Jahren sowieso schafft, sie kaputt zu machen.
Ja, Sie fokussieren sich jetzt sehr stark darauf, dass er gelogen hat und so grell geleuchtet hat.
Wir könnten auch jeden einzelnen normalen, anderen Charakterzug eines normalen Politikers oder Menschen nehmen und feststellen, dass Donald Trump an diesem Maßstab gemessen ein Wurm ist.
Ja, aber interessanterweise wurde er aus inhaltlichen Gründen gewählt und nicht nur aus stilistischen. Man hat ihn gewählt wegen Inflation, wegen Mieten, wegen Migration, also wegen ganz klassischer politischer Themen, weil man ihm in diesen Bereichen mehr Kompetenz zugetraut hat als Kamala Harris. Am Ende des Tages ist es dann so rumgelaufen. Die Frage ist natürlich, wie kam es dazu, dass die Leute ihm dort mehr Kompetenz zugetraut haben?
Gute Frage. Denn was muss in Ihrem Kopf vorgehen, wenn Sie jemandem bei der Bekämpfung von Inflation mehr zutrauen als jemand anderem, der aber gleichzeitig Zölle fordert und einführen will, und man muss es ihm glauben, dass er das tun wird. Es gibt nichts Sicheres, was die Inflation treibt, als Zölle. Also, ich glaube Ihnen, Augstein, Sie werden die Preise sinken, indem Sie Zölle einführen. Wenn ich das glaube, dann habe ich ein Problem, weil es ist in sich grob widersprüchlich. Und trotzdem ist der Mann gewählt worden. Und ich glaube, er ist aus habituellen Gründen gewählt worden. Vielleicht einfach auch deshalb, weil da viele, ich würde mal sagen, ziemlich weiße Männer gedacht haben, wow, der nimmt sich Sachen raus, die würde ich mir gern auch rausnehmen. Die kann ich mir aber nicht rausnehmen, weil sonst kriege ich einen von meiner Ehefrau oben drüber, kriege ich eine was von meinen Kindern oben drüber, von meinem Arbeitgeber oben drüber, ich weiß nicht was. Aber der Typ nimmt sich die Freiheit und so will ich auch sein. Das ist einer der ganz starken Gründe. Der Regelbruch als solcher ist gewählt worden. Was das mit der Demokratie macht, ist aber eine gänzlich andere Frage. Das könnte die Demokratie halt zerstören.
Auch wenn Ihnen das nicht passt, Sie müssen akzeptieren, dass die Leute ihn gewählt haben, weil sie diese bestehende Regierung nicht mehr haben wollten und dass es den Demokraten, also der demokratischen Partei in Amerika, nicht gelungen ist, den Leuten zu erklären, warum man sie wählen soll. Sondern sie haben ihre ganze Zeit damit vertan, den Leuten zu sagen, wählt nicht Trump, er ist für die Demokratie gefährlich. Und das ist ein abstraktes Argument, das funktioniert vielleicht in irgendeiner Dielenwohnung in Eppendorf oder irgendwie in der Upper West Side in New York oder so. Das interessiert aber halt den normalen Menschen nicht, weil er sagt, ja, ja, die Demokratie, alles gut, aber was ist eigentlich mit der Inflation, mit den Mieten und mit meinen Löhnen? Das ist sozusagen, sie haben keine eigene Botschaft gehabt, sondern nur gesagt, wählt den nicht. Und das, Entschuldigung, aber diese Analogie würde ich jetzt schon dringend ziehen wollen für die deutschen Verhältnisse. Das machen wir mit der AfD von Anfang an. Wir sagen immer, wählt die nicht, das sind Nazis. Wählt die nicht, das sind, die wollen die Demokratie aushebeln und so. Und da hat man jetzt gesehen, dass die Leute in Ostdeutschland sagen, wir wissen überhaupt nicht, wovon ihr redet. Irgendwie. Erstmal haben wir hier folgende Issues, folgende Themenanliegen und wir haben das Gefühl, dass ihr uns in diesen Themen nicht ernst nehmt. Diese Leute, die nehmen uns aber ernst, also wählen wir die.
Schlimmer Verdacht. Donald Trump nimmt seine Wähler gar nicht ernst. Der beömmelt sich jeden Abend, wenn er sich einen einpfeift, über seine Wähler. Und die Deppen, die einen Milliardär wählen und glauben, er würde ihnen die Steuern senken? Nein, er senkt den Milliardären die Steuer. Da werde ja ich zum Klassenkämpfer, der für freien Wettbewerb ist und du kannst es schaffen und allein den Monopolisten den Hintern vergolden wird, von Elon Musk bis zu anderen Tech-Milliardären. Warum sind die denn so scharf auf ihn? Doch nicht, weil der Mann eine Graswurzel-Volksbewegung anführt, sondern weil er den Oligarchen den Bauch pinselt.
Sie haben eben das Wort Depp benutzt. Sie haben das gemacht, was Biden gemacht hat, als er die Trump-Wähler beschimpft hat. Das, was Scholz gemacht hat, als er irgendwann mal bei einem Zwischenrufer gesagt hat, wenn du ein Gramm Hirn im Kopf hättest, würdest du jetzt nicht so reden und so. Sie machen genau das, was, Entschuldigung, in unserer Zeit Wahlverlierer machen. Sie machen Wählerbeschimpfung. Sorry, mit Ihrer Rechthaberei kommen Sie einfach nicht mehr gut klar. Die Leute zeigen Ihnen den Mittelfinger und wählen die andere Seite, auch wenn Ihnen das nicht passt. Sie müssen sozusagen auf diese Leute zugehen, denn die haben ja Wahlstimmen. Ich meine, wenn man die Politik Jan Böhmermann überlassen würde irgendwie, dann wären wir ja alle in Elterninitiativkindergarten. Ich glaube auch, dass dann das alles toll wäre. Okay. Das ist dann aber keine Demokratie mehr.
Nein,
es ist keine Demokratie mehr, weil dann sozusagen, es geht ja darum, dass jeder mit seiner Wahlstimme halt machen kann, was er will. Das ist eben so.
Sie haben recht, Sie haben mich überzeugt. Sie haben mich überzeugt. Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, dies ist die letzte Folge unseres kleinen Podcasts, weil ich bin jetzt überzeugt. Ich bin für dahin einfach komplett der Meinung von Augstein, weil das will ich auch nicht. Jan Böhmermann regiert diese Republik. Das kann keiner wollen.
Okay, alles gut. Bevor wir zum anderen Thema kommen, möchte ich einen Seitenzweig, den Sie eben hier eingeschlagen haben, noch eine Weile verfolgen, nämlich die Frage,
was ist... einen Seitenzweig eingeschlagen?
Wie muss man sich das vorstellen?
Bin ich ja mit meiner Metaphorik jetzt sozusagen...
Man soll niemals zwei Bilder in einem Satz verwenden.
Ja.
So zum Beispiel ungelegte Eier, die im Sand verlaufen.
Ja, gut.
Weichen, die auf grün springen.
Da haben Sie jetzt ein kleines Säcklein voll, ja, von solchen Beispielen. Toll.
Aber zu sagen, eine Krähe hackt der anderen kein Auge. Nee, eine Krähe wäscht die, eine Hand hackt die andere.
Der anderen kein Auge aus?
Okay, kein Hühnerauge aus.
Jetzt hör doch mal zu, es geht hier um ernste Themen, die kulturellen Folgen dieser Wahl.
Sie haben es doch eben schon angedeutet. Das finde ich natürlich total faszinierend. Nein, es ist natürlich schon so, dass weltweit, bin ich absolut sicher, bei ganz vielen Männern vor allen Dingen natürlich, quasi jetzt so diese kulturelle Handbremse gelöst wird, die in den letzten Jahren mühsam so ein bisschen auch festgestellt wurde. Nämlich dieses Gefühl, jetzt kann ich mir wieder Sachen erlauben. Wenn der Typ, der immer sagt, grab them by the pussy, amerikanischer Präsident wird, dann kann ich hier auch mal wieder den Arsch grapschen und so. Also das glaube ich schon, dass das sozusagen ein extremer, krasser kultureller Backlash quasi zugunsten des Patriarchats sein wird, ja.
Ja, Sie haben gesehen, dass die zwei Bewegungen, Netzbewegungen, und dann weiß man nie so ganz genau, ob das in Wahrheit 2,5 Bots sind oder 2.500 echte Menschen. Zwei Bewegungen. Die eine heißt in ihrem Sinne, ich zitiere das jetzt nur, dein Körper, meine Gewalt. Your body, my choice. Sagt der Mann zur Frau. Das ist echt knüppelhart. Das ist irgend so ein ekelrechter Blogger, der das quasi, Donald Trump hat uns den Weg frei gemacht, propagiert. Und auf der anderen Seite, glaube ich, heißt es 4B, eine Bewegung überwiegend natürlich von Frauen, die so in einer Art Sexstreik gehen wollen. Keine Kinder mehr gebären, keinen Sex mehr haben mit Männern.
Okay.
Einfach solange dieser Mann regiert. Ich glaube, ich weiß nicht genau, ob das die richtigen kulturellen Antworten sind. Ich habe so meine Zweifel alles in allem.
Ja, nein, das ist natürlich beides, sorry, also Your Body, My Choice ist natürlich eine sarkastisch bösartige Antwort auf My Body, My Choice, aber da sind wir jetzt dann schon ganz tief drin in amerikanischer Identitätspolitik. Ich glaube, dass das hier aber wichtig ist, weil diese aggressive, altertümliche Männlichkeit war kulturell auf dem Rückzug und dieser Typ, vielleicht ist es eine Angstblüte, ja, vielleicht ist es das letzte Aufbäumen, wer weiß, keine Ahnung, aber da dreht der Mann das Rad zurück. Ich glaube, Leute machen jetzt sozusagen wieder Witze im Kollegenkreis, die sie vielleicht letzte Woche nicht gemacht hätten. So stelle ich mir das vor. Halten Sie das auch? Also kann doch sein, oder?
Ich glaube nicht in Deutschland. In den Amerika kann ich das nicht beurteilen, ob das über ein Internet-Kasperle-Theater-Phänomen hinausgeht. Aber zur Kenntnis muss man ja nehmen, dass Kamala Harris erhebliche Schwierigkeiten hatte, die Werte von Joe Biden in bestimmten Wählergruppen zu finden, die männlich sind, aber eigentlich den Demokraten zunagen. Also männliche Latinos, männliche Schwarze haben weniger, deutlich weniger als sie gewählt als Joe Biden zu 4 Jahre zurück. Also möglicherweise hat das tatsächlich was mit dem Geschlecht zu tun in Amerika. Und das Land ist, außer an den Küsten, wo sie vielleicht ein bisschen sehr über die Stränge geschlagen haben, im Kern, in der Breite, noch lange nicht so weit, wie wir das denken. Das könnte natürlich hier nie passieren, weil ja hier Friedrich Merz antritt.
Ja, das finde ich.
Erinnern Sie sich an Friedrich Merz?
Ja,
ich finde es unglaublich. Moment, ich meine eine ganz bestimmte Szene. Friedrich Merz, ich weiß nicht, ob es sein erster, zweiter oder dritter Anlauf um die CDU-Vorsitzendenschaft ging, in der Nachfolge von Frau Merkel und dann von Frau Kramp-Karrenbauer. Da hielt er eine Bewerbungsrede vor Publikum oder vor virtuellem Publikum, weiß nicht mehr ganz genau, einmal war es ja zu Corona-Zeiten, und wollte darauf eingehen, dass man ihm unterstellt, er hätte ein Problem, in Anführungsstrichen, ein politisches Problem mit Frauen. Dann erzählte er über den Sozialstaat und was er mit Sozialschwachen vorhat und dass er ein großes Herz für Sozialschwache hat. Und dann sagte er ungefähr wörtlich, naja, jetzt habe ich so viel über Sozialschwache und Abgehängte geredet, dann noch schnell ein Wort zu den Frauen. Und daraufhin ging irgendwie das Thermometer in dem Saal ungefähr 30 Grad runter und er verlor diese Wahl dann wieder. Also da ist jetzt auch Friedrich Merz nicht so hypertrittsicher gewesen. Etwas wackelige Brücke ins nächste Thema. Aber nee.
Finde ich gar nicht wackelig, finde ich eigentlich genau die richtige.
Aber ich glaube, hier wird eben das Kulturelle, dieser schwachsinnige identitätspolitische Kampf um ich weiß nicht was, deutlich zurückgedrängt werden in dieser Wahl. Das wird eine Brot- und Butterwahl wie in den 80er, 90er oder maximal Nullerjahren. Und das freut mich ehrlich gesagt.
Aber das stimmt doch gar nicht. Das ist doch lustig, was Sie da sagen. Denn die Wahrheit ist doch, dass unsere Bundesregierung in einem solchen Ausmaß fertig hat, dass die CDU jetzt auch einen Laternenpfahl aufstellen könnte und er würde trotzdem gewählt. Das ist genau das, was Sie eben gesagt haben, passiert eben nicht. Friedrich Merz könnte jetzt einfach sagen, was er will, weil irgendjemand müssen die Leute ja wählen und Scholz, Pistorius, Habeck, keine Ahnung, werden sie jedenfalls nicht in dem Umfang wählen, dass es reicht.
Nee, ich wollte auf was anderes hinaus. Pistorius kommen wir gleich nochmal. Ich wollte darauf hinaus, dass die Lage in Deutschland, rote Laterne, Arbeitslosigkeit wächst, oh, die Finanzen sind in schrecklichem Zustand offenkundig, etc., etc. Das sind alles so Themen, Dampfbetrieben aus den 80er, 90er Jahren. Das sind eben nicht identitätspolitische Themen und die Frage, wie Vogue oder nicht Vogue, sind irgendwelche Gruppen oder Parteien oder Milieus.
Aber ich
und darum, glaube ich, wird es ein ganz altertümlicher, klassischer SPD-CDU-Wahlkampf. Kandidat A, Kandidat B, also Amtsinhaber gegen Herausforderer. Zwei Männer. Das hat alle Zutaten alter Wahlkämpfe und das halte ich für gut in so unsicheren, verunsichernden, vielleicht auch polarisierten Zeiten.
Ich glaube, dass Sie, wie gesagt, diese Situation in Amerika missverstehen, denn wie gesagt, Trump wurde gewählt von den Leuten aus normalen Butter und Brot. Sagt man das? Butter und Brot? Brot und Butter, sagt man. Aus normalen Brot- und Buttergründen.
Oder wie es bei Ihnen zu Hause heißt, Kaviar und Toast.
Bei wem zu Hause? Bei mir? Wir essen sowas nicht, ist eklig. Wir sind vegan, wir essen nur Schnitzel. Also, ich glaube, Trump wurde gewählt aus ganz normalen Gründen und so wird auch hier Scholz abgewählt aus solchen Gründen, nämlich weil er seine Regierung nicht auf die Reihe gekriegt hat und weil die Wirtschaft in Deutschland total abkackt. Und deshalb verliert er sein Amt. Ich meine, it's the economy stupid. Das ist sozusagen, daran hat sich tatsächlich nichts geändert. Zwischendurch dachten Leute, und konnte man lesen in Kommentaren, dass dieser alte Clinton-Satz jetzt nicht mehr gilt. In Wahrheit gilt er halt immer noch.
Ja, ja, er gilt, wenn etwas anderes nicht gilt, wenn nämlich das Thema Migration doch in den Hintergrund tritt. In den USA war es mit im Vordergrund. Und das ist eines der wenigen Themen, wo ich zugestehen würde, dass die Leute einfach ein unterscheidbares Angebot hatten bei Trump und Biden und sich für das schärfere Trump entschieden haben, ganz rational. Also die Frage ist hier, was wird aus dem Thema Migration? Das im Moment die beiden großen Parteien versuchen zu vermeiden. Und nun wird man sehen, ob ihnen die weitere Lage, die Entwicklung das erlaubt. Im Moment ersten 10 Monate des Jahres 2024 liegt die Zahl der neu gestellten Asylanträge um 25% unter dem Vorjahreszeitraum. Das ist schon ganz stattlich und hat etwas mit den 1000 kleinen Maßnahmen und großen in der EU, aber auch in Deutschland zu tun. Ist eigentlich auch ein Erfolg mit der Ampel, wird bei ihr aber nicht mehr einzahlen.
Ja, aber Sie merken auch schon irgendwie so, was für ein kleines Karo, das ist die Asylbewerberzahl liegen um 25% vor Vorjahr. Und das reicht, um eine Regierung dann was auf einer Welle der Erleichterung ins Amt zu tragen. Sie spinnen doch.
Nein, es geht doch nur um die Frage, ob diese extremen Parteien, BSW und AfD, auf dem Migrationsthema ihr Süppchen kochen können. Und da ist die Flamme unter diesem Süppchen, tolles Bild, das stimmt nämlich jetzt mal, die Flamme unter dem Töpfchen, in dem das Süppchen kocht, ist kleiner geworden.
Ja, aber das glaube ich nicht. Ich glaube, da irren Sie sich einfach, weil der Druck in den Kommunen nach wie vor sehr, sehr groß ist, weil wir immer noch eine enorm hohe Zahl an ukrainischen Kriegsflüchtlingen haben, wo man sich zunehmend fragen muss, bei aller Liebe für die Sache der Ukraine, aber warum bleiben die nicht einfach zu Hause? Das Land ist sehr, sehr groß. Es wird überhaupt nicht überall Krieg geführt. Anders jetzt als in Syrien, wo die Leute, wir erinnern uns, mit den Fassbomben aus der Luft alle in die Luft gesprengt werden, kann man in der Ukraine ja im Westen des Landes irgendwie so ganz auskömmlich leben und müsste eigentlich nicht nach Deutschland fliehen. Das sind natürlich Probleme, die werden auch bis zur nächsten Bundestagswahl vermutlich nicht gelöst werden, oder? Übrigens, und wenn der Krieg beendet wird, kriegen wir unter Umständen noch viel mehr Flüchtlinge. Wer weiß.
Naja, Augstein, wenn es einen Frieden zu den Bedingungen Ihres Freundes Wladimir Putin wird, dann gibt es bestimmt eine Flüchtlingswelle. Aber das will ich jetzt gar nicht aufmachen, darüber werden wir uns bestimmt noch ein paar Mal unterhalten. Mir geht es nochmal eher um die Frage, was wird das für ein Wahlkampf? Kurz, knapp, hart. Der Bundeskanzler hat den Ton im Bundestag die Woche gesetzt. Sein Wahlkampf wird ein Dreiklang aus Krieg und Frieden, Rente und Spaltung der Gesellschaft. Alles kaputt zu machen, das wird der möglichen künftigen Regierung und der Friedrich Merz vorwerfen. Er wird gar keine Bilanz über seine eigene Regierung ziehen, sondern er wird nur sagen, mit denen da wird alles viel schlimmer.
Also er wird so Wahlkampf machen, außer die Beschimpfungen, wie Donald Trump das gemacht hat in Amerika, meinen Sie? Der hat nämlich auch gesagt, mit Kamala wird alles schlimmer, mit mir wird alles besser. Übrigens ist das der Kern eines jeden Wahlkampfes, wollte ich noch daran mal kurz erinnern. Die Unterschiede sind am Ende des Tages nicht so groß, wie wir uns das hier einbilden. Abgesehen von allem, ehrlich gesagt, brauchen wir sowieso gar keinen Wahlkampf, weil Scholz hat in einem Ausmaß fertig, das können wir uns gar nicht vorstellen. Merz wird sowieso Bundeskanzler. Die einzige Frage ist, ob eine von den kleinen Parteien so groß ist, dass Merz mit denen eine Zweierbündnis machen kann oder ob es dann doch wieder eine große Koalition gibt. Aber Wahlkampf oder Richtungsentscheidung oder inhaltliche Auseinandersetzung, das sehe ich alles überhaupt nicht.
Also zu Richtungsentscheidungen kommen wir gleich nochmal. Ich glaube schon, dass es eine ist.
Wo zwischen welchen Richtungen
denn? Aber ich möchte nur einmal kurz Ihr Bauchgefühl fragen. Christian Lindner hat das ja gesagt, die Wahl ist entschieden, Friedrich Merz wird für die CDU-CSU Kanzler und dann sehen wir halt mit welcher Koalition. Also er hat sich ganz stark an die CDU angelehnt dabei, also so viele Schultern hatte Herr Merz gerade gar nicht, wie sich an ihn anlehnen wollen, weil sie alle merken, der hat gewonnen. Und andere sagen aber, Sarah Wagenknecht zum Beispiel, die ich diese Woche auch interviewt habe, die sagte auf dieselbe Frage, nee, das dürfe man nicht machen, man dürfe das nicht so vorhersagen, weil das wäre quasi eine Beleidigung des Wählers, der ja auch erst wählen muss. Finden Sie das auch? Oder kann man jetzt einfach sagen, jetzt können wir uns mal bitte damit abfinden, dass Friedrich Merz nach menschlichem Ermessen der nächste Kanzler ist?
Also sie hat recht und trotzdem haben sie auch recht. Natürlich ist es eine Beleidigung des Wählers und wenn man so tut, als wäre die Wahl schon gelaufen. Außerdem gibt es auch in der Vergangenheit jede Menge Hinweise darauf, dass das gar nicht so gut ist. Zum Beispiel die amerikanische Wahl, wo die ganzen Wahlforscher nicht vorhergesagt haben, wie diese Wahl ausgeht. Ist ja auch kurios, dass wir trotzdem immer so weitermachen, als könnten wir in die Zukunft gucken. Punkt, Absatz. Und abgesehen von all dem bin ich einfach fest davon überzeugt, dass Scholz nicht nochmal gewählt wird, denn er konnte es ja auch offensichtlich nicht. Das heißt, wenn Scholz antritt für die SPD, wird er garantiert nicht gewählt. Denn jeder hat ja gesehen, dass er sozusagen von diesem Amt überfordert war, weil er quasi darin gescheitert ist. Nach 3 Jahren, das müssen Sie auch erstmal hinkriegen, 3 Jahre Bundeskanzler, das hätten Sie ja sogar durchgehalten. Ich nicht, aber Sie schon. Ich glaube sowieso, dass Sie das ganz gut gemacht hätten.
Das glaube ich auch. Das ja, ja.
Siehste?
Könnte schon sein. Ich glaube, er muss es zu Ende führen. Er muss diesen Gang jetzt noch gehen, ist ein letzter Dienst an der SPD, vielleicht auch an der Bundesrepublik, jetzt noch einen Wahlkampf zu machen, sich da in Ehren vom Feld schlagen zu lassen und dann in Ruhestand zu gehen. Denn die SPD braucht einen grundsätzlichen Neuaufbau und den kann sie nur in der Opposition haben. Die SPD hat zu lange regiert, hat man von der CDU auch mit einem gewissen Recht gesagt, aber für die SPD trifft es noch viel härter zu, weil sie so runtergeschrumpft ist auf die 15 ungefähr, dass sie jetzt einen echten, ruhigen Neuaufbau braucht, so wie übrigens Labour in Großbritannien das brauchte, als sie zweimal so fürchterlich geschlagen wurden von den Tories. Und dann haben die in Ruhe neu aufgebaut und inzwischen regieren sie wieder.
Ja.
Und das übrigens kann Olaf Scholz natürlich nicht. Das heißt, er muss jetzt verlieren, dann ist er in Ehren entlassen. Also möglicherweise in Ehren, aber auf alle Fälle entlassen. Und dann kommt Boris Pistorius oder vielleicht gleich Herr Klingbeil. Und dann müssen die das in Ruhe neu aufbauen. Jetzt den Pistorius ins Rennen zu schicken, wie manch SPD-Heini glaubt, um noch 2 Prozentpunkte mehr zu machen, heißt, einen der letzten, allerletzten Hoffnungsträger in einem Wahlkampf, den man nicht gewinnen kann, schon mal prophylaktisch zu verbrennen.
Ich weiß nicht, ob das Verbrennen ist, wenn jemand in die Wahl geht und der gewinnt nicht und bleibt dann aber dran. Ich glaube, das ist die eine einzige Sache, die
der
nach wie vor eine
dann
Konstanz
mit seiner
ist.
Niederlage in seiner Amtszeit, das ist doch Mist.
Es ist eine Sache, die heute immer noch eine Konstante ist, dass die Leute Durchhaltevermögen, Stehvermögen honorieren und sagen, es ist cool, der ist die ganze Zeit dabei geblieben, der war sich nicht zu schade, durch die Opposition zu gehen, der war sich nicht zu schade, diese Wahl zu verlieren, der ist nächstes Mal wieder angetreten. Diese Kontinuität sozusagen wird, glaube ich, von Leuten immer noch honoriert. Letztlich muss man sagen, honorieren sie das in einer gewissen Weise ja auch beim Merz, von dem man ja auch weiß, dass der schon sehr, sehr lange Aspirant ist und der jetzt ja auch schon jede Menge wirklich krasser Niederlagen einstecken musste. Und das ist ja auch etwas, was ich, finde ich auch gut. Wenn ich mir Politik überhaupt angucke, dann würde ich sagen, Leute, die Niederlagen kassiert haben und weitergemacht haben und dann irgendwann gewinnen, haben bei mir von vornherein einen gewissen Respekt. Weil Niederlagen einstecken und weitermachen ist nicht leicht. Und vor allen Dingen nicht in diesem hochdrehenden Eitelkeitsgeschäft wie diesem.
Augstein, hören Sie auf, so staatstragend zu säuseln. Ich kann es nicht ertragen. Ich kann es wirklich nicht ertragen.
Weil Sie so
sarkastisch
sind. Das ist
so falsch. Nein, ich bin nicht sarkastisch. Das ist so, das meinen Sie doch alles gar nicht, was Sie da sagen. Was haben Sie alles schon über Friedrich Merz erzählt? Wollen Sie sich da jetzt auch ranwanzen? Der hat nicht 18 Schultern und Sie sind der 19., der kommt. Wirklich.
Sie meinen, für mich ist da gar nichts zu holen?
Nein, für Sie ist da
gar
nichts.
Ein ganz kleiner Blumentopf vielleicht für mich?
Sie können die Hälfte von meinem ganz kleinen Blumentopf haben.
Werden Sie jetzt endlich Pressesprecher eigentlich?
Nein. Nein, das ist nicht mein Geschäft, da bin ich nicht so gut drin. Richtungsentscheidung, so letzter Punkt jetzt wirklich, wir kommen ja gar nicht durch. Richtungsentscheidung glaube ich schon und Sie können das an einem Punkt sehen. Dieses Mal tritt die Opposition an, CDU, CSU, mit einer Liste vorher öffentlich und das machen wir und dahin plakatiert, von Dingen, die die rückgängig machen wollen, richtig rückabwickeln wollen von geltenden Gesetzen. Das kenne ich aus der Vergangenheit eigentlich gar nicht. Da ist dann manches korrigiert worden, keine Frage. Aber dass die in den Wahlkampf gehen und sagen, euer Wärmepumpengesetz, das Heizungsgesetz, kommt weg. Das Bürgergeld, so wie es ist, das neue Gesetz, kommt weg. Und. Das habe ich noch nicht erlebt. Insofern reden wir hier jetzt wirklich über eine Wahlentscheidung, die da lautet, wollen wir diesen Satz von Gesetzen behalten und all die Richtungsbestimmungen, die damit...
Hallo, nein, Entschuldigung, ich unterbreche Sie sehr ungern, aber in diesem Fall muss es sein. Denn ich meine, dann müsste jetzt aber wirklich vom Mars eine bisher vollkommen unbekannte Partei kommen, die der CDU zu einer Mehrheit verhilft, mit der sie dann die Gesetze von all den anderen Parteien, mit denen sie ja dann nicht zusammenarbeiten, abräumen können. Andernfalls stelle ich es mir sehr, sehr schwierig vor, zum Beispiel mit den Grünen zu koalieren und zu sagen, das Wärmepumpengesetz kommt weg. Aber Robert Habeck ist natürlich unser sehr geschätzter Vizekanzler, Außenminister, Wirtschaftsminister. Aber das Wärmepumpengesetz, also das, was praktisch Robert echt wichtig war, wird abgeräumt. Wie geht das dann? Entschuldigung, ja. Ganz kurz, liebe Hörerinnen und Hörer, der Kollege Blome macht jetzt ein Gesicht, als hätte man ihm auf den Fuß getreten oder als hätte er eine saure Zitrone gebissen, was ungefähr so viel bedeutet, wie er denkt, warum ist der Typ, der neben mir sitzt, so doof, dass er diesen Unsinn eben reden konnte. Aber ich finde es gar nicht so unsinnig, dann erklären Sie es doch mal.
Wenn Sie die Kopfhörer nicht auf hätten,
ja,
dann könnte ich jetzt bei Ihnen zum einen Ohr reinschauen und zum anderen wieder raus. Warum? Weil dazwischen gar nichts ist.
Nicht flüstern.
Weil dazwischen gar nichts ist.
Okay.
So. Klar, Sie haben vollständig recht. Ich glaube auch. Mit dem sehr geschätzten Vizekanzler einer neuen Bundesregierung, Robert Habeck, wird es nicht ganz leicht werden, Robert Habecks Leib- und Magengesetz, das Heizungsgesetz, einfach bums wegzumachen.
Ach, da schau her. Ja. Aber mit der SPD das Bürgergeld, oder wie?
Ja. Aber was machen Sie denn vielleicht? Jetzt denken Sie mal über Kreuz. Jetzt lassen wir die Linien sich kreuzen, hammerhart. Sie können vielleicht mit Robert Habeck, dem geschätzten Vizekanzler einer schwarz-grünen Regierung, sagen, lass uns mal in den Sozialstaat gehen, weil das ist hier echt Kappes und das Bürgergeld ist auch Kappes. In der Form zumindest. Da könnte der schon mitgehen. Dann kriegen sie immerhin das. Oder aber sie sagen mit der SPD, ihr habt doch auch immer gefunden, dass der Robert einen Sockenschuss hatte. Lass uns mal sein Heizungsgesetz wegmachen. Dann ist okay. Eben der Vizekanzler ja. Boris Pistorius dabei, dass das Heizungsgesetz verändert wird oder weggemacht wird. Ja. So geht das doch. Ja. Also, und der Pfiff ist doch, dass die entscheidende Frage, die sich Friedrich Merz stellen muss, lautet, was ist jetzt eigentlich für Wachstum, Wohlstand, Aufschwung, wie soll man sagen, wieder Vorankommen dieser Republik, das Zentrale? An dem Heizungsgesetz rumzuknuspern, also den Klimaschutz irgendwie hinten anzustellen? Oder aber ist das zentrale Problem Sozialstaat, Bürokratie und so ein Zeug?
Bürokratie ja, Sozialstaat weiß ich nicht, ob das Wachstum so hemmt. Bürokratie würde ich sofort sagen ja. Ich glaube nur, wenn Sie jetzt schon sehen, dass Merz sagt jetzt schon, ja, mit der Schuldenbremse habe ich nie so gemeint. Ich meine, das ist doch so lächerlich, das ist doch auch kursorische Beobachter des politischen Betriebes müssen doch dann denken, oh Gott, das ist alles so ein hohler Unsinn irgendwie. Ich habe wenigstens Kopfhörer auf, um bei mir das Nichts zusammenzuhalten, aber Merz hat gar keine Kopfhörer auf, deshalb ist eben da auch nur Unsinn, wenn er dann sagt, Schuldenbremse brauchen wir doch gar nicht. Können wir schon nochmal
alles überlegen. Hat er nicht gesagt, das wissen Sie.
Vorher. Er hat gesagt, an der Schuldenbremse kommt immer drauf an, wie, und da findet man immer Wege und man sollte das nicht so dogmatisch sehen und keine Ahnung und so. Das ist doch verrückt. Das war nun das Thema, das war das Do-or-Die-Thema, an dem alles sozusagen irgendwie so sich aufgesplittet hat. Lindner ist da aufrecht, vielleicht für ein falsches Projekt, keine Ahnung, in den Untergang gegangen. Und jetzt, wo er weg ist, sagen SPD und CDU zusammen, okay Leute, jetzt können wir die Schuldenbremse abräumen. Das ist doch bizarr.
Das wird nicht passieren. Also ich sage, würde ich eine Wette wagen, dass die Schuldenbremse nicht mit einer Zweidrittelmehrheit verändert wird im kommenden neuen Bundestag.
Nein, aber Notlagen. Notlage hier, Notlage da, Notlage überall. Notlage.
Ach, papalapap, Augstein. Ich glaube, der Friedrich Merz, der zündet abends eine Kerze an und betet vor allen Dingen darum, dass er nur einen Partner braucht, um eine Mehrheit zusammenzukriegen. Denn das haben wir ja nun alle gelernt, Dreierkonstellationen doch deutlich komplizierter. Und das meine ich völlig unhämisch, als wir so gedacht haben. Also, er zündet eine Kerze an, nur einen Partner. Zweite Kerze, die er anzündet, ich hätte gern zwei, von denen ich mir dann einen aussuchen kann. Das macht natürlich den eigenen Hebel beim Verhandeln viel länger. Und am Ende wird es was Persönliches werden, was dann, wenn diese Konstellation eintritt, CDU plus SPD, CDU plus Grüne, das reicht, ihn wahrscheinlich in Richtung Grünen gehen lässt. Zwei persönliche Dinge bei Friedrich Merz. Erstens, der hat wirklich einen Brochus, ganz persönlich, auf ganz viele SPD-Abgeordnete. Der ersten Reihe vor allen Dingen bei der SPD. Ausnahme Rolf Mützenich, der Fraktionschef. Aber ansonsten hat er ein abgrundtiefes Misstrauen Scholz gegenüber, aber auch der ganzen Kamarilla um Scholz herum. Und zweitens, glauben Sie wirklich, dass Friedrich Merz etwas macht, was Angela Merkel schon dreimal gemacht hat? Nämlich eine große Koalition. Oder ob er etwas macht, was Angela Merkel, seine Nemesis, noch nie hingekriegt hatte. Nämlich eine schwarz-grüne Koalition. Jetzt können Sie mal raten. Und nächste Woche kommen Sie zurück und zeigen mir Ihre Hausaufgaben.
Liebe Hörerinnen und Hörer, da sehen Sie mal, was ich hier alles erdulden muss. Bis nächste Woche. Danke und tschüss.
Tschüss.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.